Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 60. Oder Biomasse. Als ich im Abitur nur noch meine mündliche Prüfung in Biologie vor mir hatte und nur noch wenige Tage zu lernen und nachdem ich mir die Mitschriften von zwei Menschen aus meinem Kurs kopiert hatte, weil ich, zugegeben, damals noch keinen wirklichen Draht zu Mitschriften hatte, da saß ich also nun mit unserem Biobuch und den vielen Kopien vor mir auf dem Tisch da und dachte, das ist eine ganze Masse Bio, eine Biomasse. Dass es eine wissenschaftliche Definition von Biomasse gibt und dass das Thema Biomasse nicht nur sehr wichtig für uns Menschen ist, sondern auch furchtbar interessant, das war mir damals nicht klar. Sonst hätte ich vielleicht auch ein bisschen Ahnung von Biologie gehabt und mehr als 4 Punkte in der Prüfung bekommen. Ja, das ist eine 5+, liebe Kinder. Irena Heinseck hatte mit Sicherheit eine bessere Note in Bio. Sie leitet seit 2001 die Forschungsgruppe Polarimetrische SAR-Interferometrie am DLR-Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme. Sie ist Professorin für Erdbeobachtung und Radarfernerkundung am Institut für Umweltingenieurwissenschaften der ETH Zürich und sie erklärt uns, ganz unabhängig von unserer Note in Biologie, warum Biomasse so wahnsinnig interessant für die Forschung ist.
Biomasse ist ein ganz wichtiger Indikator dafür, wie viel CO2 gespeichert wird. Also es geht halt genau um Kohlenstoff und um die Veränderung dieses Kohlenstoffs in der Atmosphäre. Wälder oder tropische Regenwälder vor allem sind große Kohlenstoffspeicher. Und das Problem ist, in dem Moment, wo wir Wälder roden, wird dieser CO2 teilweise frei. Natürlich ist er auch gebunden, natürlich noch in dem Holz. Bisschen abhängig, was man mit dem Holz dann macht. Wenn man es verbrennt, wird sofort freigegeben in die Atmosphäre und man hat einfach dann weniger CO2-Speicher. Das ist ein ganz sensibles System zur Messung von CO2 eigentlich in der Atmosphäre. Also wir müssen unbedingt wissen, wie viel Biomasse wir haben, weil circa die Hälfte der Biomasse wird eigentlich dann in Kohlenstoff ausgerechnet. Wenn man weiß, wie viel Biomasse ein Wald hat, weiß man auch, wie viel CO2 im Wald gespeichert ist.
Und was zählt alles zu Biomasse dazu?
Biomasse ist im Grunde genommen die Masse der Pflanzen und der Vegetationsmaterials. Wenn wir uns so einen Baum vorstellen, dann wissen wir haben einen starken Stamm, wir haben Blätter und wir haben Äste und der Hauptanteil eigentlich an dieser Biomasse liegt wirklich im Stamm. Bei normalen Wäldern, wie wir hier in Europa die haben, sind es ungefähr 3% an der Biomasse, die wirklich im Blätterdach ist. Also das ist relativ wenig zu dem, was wirklich im Stamm und in den Ästen ist. Natürlich haben wir auch Biomasse, die unterirdisch, also wir nennen das dann Below Ground Biomass. Wir auch haben natürlich im Boden selbst durch das Wurzelwerk ganz stark, aber das kann man schlecht messen. Also man kann natürlich Relationen machen, dass man sagt, okay, man weiß ganz genau, um was für eine Baumart oder um was für ein Wald. Dann kann man ungefähr sagen auch, wie tief die Wurzelschicht ist und dann könnte man das mit reinrechnen. Die Mission, die wird vor allem alles, was in der Vegetationsschicht ist, messen. Das heißt alles, was grün ist, vor allem, wie gesagt, dichte Wälder und dazu gehören nicht Einzelbäume, muss man dazu sagen. Die Auflösung von so einem Satellitensystem ist zwischen 10 und 30 Metern. Und was man dann macht, ist im Grunde genommen, das sind nicht Einzelbäume, sondern es sind mehrere Bäume, die dann in so einem Auflösungszelle liegen und man integriert im Grunde genommen das Signal über die Waldfläche oder die Fläche, die in diesen 30 Metern ist. Das heißt, man kriegt einen Mittelwert von der Höhe und man kriegt einen Mittelwert der Biomasse.
Um diese Waldbiomasse mit Hilfe von Radarsatelliten künftig weltweit genau zu bestimmen und zu beobachten, hat ein Forschungsteam aus Oberpfaffenhofen eine 5-wöchige Messkampagne mit dem Namen Gabon X initiiert. Von jeweils etwa 5 Kilometer breiten und 10 Kilometer langen Waldgebieten wurden tomografische Datensätze, also Datensätze mit Schichtbildern, erstellt. Und es gibt bereits erste Ergebnisse.
Unsere erste Feststellung ist ein intakter Wald. Und wenn regelmäßig auch noch Niederschlag fällt, bleibt intakt und hat seinen jährlichen Zyklus, ist sehr stabil. Aber alle Wälder, die anfangen, sich zu zerstören, in dem Sinne, dass man sagt, der Klimawandel hat weniger Niederschlag, mehr trockene Perioden oder längere trocknere Perioden, dann verändert sich natürlich die Waldstruktur. Und die sind natürlich viel stärker vulnerable zu dem, was dann auch passieren kann, dass sich das mehr und mehr zersetzt, so ein tropischer Regenwald.
Das Testgebiet lag in Zentralafrika. Irina Heinsek erklärt warum.
Wir haben diese Demonstration in Gabun durchgeführt. Gabun ist ein zentralafrikanisches Land an der Atlantikküste und circa 90% der Landfläche ist bewaldet. Nicht nur tropischen Regenwald, auch sehr viel Mangrovenwälder und etwas Savanne auch, aber ganz, ganz stark tropischen Regenwald. Warum schauen wir uns das in Gabun an? Uns interessiert vor allem sehr dichte Bewaldung. Was wir messen wollen, ist einmal die Waldhöhe. Warum Waldhöhe? Waldhöhe gibt einem ein ungefähres Maß davon, wie man dann die Höhe durch Allometrie in Biomasse umwandeln kann. Die Dichte des Waldes ist wichtig, die Art manchmal. Es gibt Relationen, die man verwenden kann, um direkt Biomasse zu messen.
Und es war wichtig, dass die WissenschaftlerInnen ihre Methoden am dichten Regenwald erproben.
Warum dichter Regenwald wichtig ist, ist, um die Technik zu erproben. Bisher ist es so, dass es Systeme gibt, die zwar oberflächlich den Wald halt messen können, aber nicht richtig eindringen können. Also unsere Verfahren, die wir verwenden, dringen in den Wald hinein. Also die Radarwellenlängen, die wir verwenden, sind besonders lange Wellenlängen, die ungefähr so bei 80 bis 90 Zentimeter liegen. Die dringen eigentlich sehr, sehr tief in den Wald ein, auch in das Unterholz des Waldes, so dass wir wirklich Bodenpunkte bekommen können. Und diese Bodenmesspunkte sind halt wichtig, um dann wirklich die ganze Höhe zu messen. Also man hat einen Bodenpunkt und man bekommt auch Punkte im Wald und kann dann durch ein Modell, das wir entwickelt haben, die Waldhöhe bestimmen. Und aus der Waldhöhe transferieren wir das dann in die Biomasse in Form von der Allometrie.
Dichter Regenwald lehrt uns also die Minimalanforderungen an das System. Nun gibt es auf der Welt ja sehr unterschiedliche Waldtypen. Das Gute am Testgebiet in Gabun? Hier gibt es ebenfalls sehr viele Typen von Wäldern.
Also ein intakter tropischer Regenwald, der baut sich immer wieder selbst auf und bleibt eigentlich relativ konstant, so wie er ist. Dort gibt es wenig Veränderungen, wenn er wirklich intakt ist. Es ist allerdings anders bei Wäldern, wo man so sukzessiv sieht, dadurch, dass es wärmer wird, trockener wird, verändert sich natürlich so ein bisschen die Struktur so eines Waldes. Zum Beispiel, es werden mehr und mehr Savannen entstehen, umso trockener es wird. Das heißt, was wir dann haben, sind Waldgebiete, die in Patches liegen. Also tropischer Regenwald ist natürlich erstmal sehr dicht. Und wenn es trockener und trockener wird, ist es so, dass wir mehr Lücken bekommen und die Lücken werden größer. Und das wären dann Savannengebiete, das heißt offene Gebiete oft, die dann nur noch durch dichte Waldgebiete wie Patches, also Waldareale halt, die ganz dicht dann sind und dazwischen Lücken bestehen. Also so entsteht im Grunde genommen so ein Waldtyp. Und die sind natürlich viel mehr anfällig jetzt durch die Hitze, diese Waldtypen, dass sie halt mehr und mehr degradieren in diesem Fall. Der Klimawandel und der weniger werdende Niederschlag sorgt so ein bisschen dafür, dass die Waldstruktur sich verändert und wir zu anderen Waldarten kommen.
Wie wird denn nun genau gemessen?
Man kann natürlich Biomasse direkt durch das Signal bestimmen. Wenn wir von Radarsystemen sprechen, wir haben einen flugzeuggetragenen Sensor beim DLR. Das ist ein Radarsystem mit den verschiedenen Wellenlängen. Man kann natürlich Biomasse auch so messen, dass man nur die Rückstreuung misst. Das heißt, beim Radarsystem ist es so, man sendet ein Signal oder man empfängt ein Signal. Und dieses Signal hat eine bestimmte Stärke. Und diese Stärke ist abhängig von dem, was an der Erdoberfläche zu sehen ist. Wenn ich einen Wald habe, hat es eine andere Stärke, als wenn ich jetzt eine landwirtschaftliche Fläche habe. Oder einfach nur unbedeckt. Boden oder wenn ich im Haus habe, ist auch wieder eine andere Stärke. Und dieses Rückstreusignal kann ich verwenden, um eine Relation herzustellen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes wie eine Regression des Signals zur Biomasse. Da gibt es Relationen und die sind leider nicht so genau und sie sind auch so, dass sie ab einer bestimmten Biomassenwert, also sagen wir mehr als 100 Tonnen pro Hektar, habe ich eine Saturierung des Signals. Das heißt, ich kann nur Wälder wirklich messen, die unter 100 Tonnen pro Hektar als Maß darstellen. Vielleicht 100 Tonnen pro Hektar, was ist das für ein Maß? 100 Tonnen pro Hektar ist zum Beispiel eine Birke, könnte man nennen, also ein leichter Baum mit wenig Volumen an Stammvolumen, wenig Blättern. 300 Tonnen pro Hektar ist zum Beispiel eine Eiche bereits. Das heißt, tropische Regenwälder liegen weit, weit, weit über diesem Grenzwert von 100 Tonnen pro Hektar. Und deshalb kann man das eigentlich so nicht ganz gut messen. Allerdings wird diese Methode auch angewendet werden bei dieser neuen Mission, bei der Biomasse-Mission. Dort geht es allerdings auch, aber dort wird das Signal verwendet plus ein Modell und man versucht dann halt durch diese Modellparameter mehr aus dem Signal herauszuholen. Aber die größte Idee, die dahinter steckt, ist wirklich Höhe zu messen, also einen physikalischen Parameter, nicht nur eine Rückstreuung, sondern eine Höhe zu messen. Und wenn man Höhe messen kann mit dem Radarsignal, ist das natürlich sehr einfach, dann auch auf Biomasse, das zu transferieren.
Nun sind solche Testflüge aber keine dauerhafte Lösung.
Wir haben LIDAR-Systeme, die das sehr gut messen können. Allerdings ist es so, dass man LIDAR-Systeme im Weltraum sind sehr schwierig zu betreiben. Das liegt so ein bisschen daran, dass sie wahnsinnig viel Energie verwenden. Und das heißt, diese Missionen sind begrenzt zeitlich, sodass sie, sage ich mal, jetzt nicht über mehrere Jahre, sodass man auch Veränderungen sehen könnte, operiert werden können. Und der zweite Nachteil von den LIDAR-Systemen ist, dass wenn ich sehr, sehr dichtes Blätterblatt habe, also beim tropischen Regenwald haben wir ja verschiedene Levels von Bäumen, die wir dort haben, also so strukturierte, und der Boden ist eigentlich sehr, sehr stark besiedelt, auch mit Pflanzen, sodass man nicht direkt den Bodenpunkt bekommen kann im LIDAR, weil das LIDAR, das schaut direkt wie von der Vogelperspektive gerade hinunter und ist darauf angewiesen, dass es Löcher gibt im Blätterdach, sodass ich wirklich auch die Bodenpunkte bekommen kann. Und in so einem dichten tropischen Regenwald gibt es sehr, sehr wenig Punkte, die wirklich an den Boden treffen. Das heißt, ich habe einfach keine Referenz zwischen Boden und dem obersten Blätterdach, dass ich wirklich die Höhe sehr gut messen kann. Das einzige System, was wirklich globale Messung durchführen kann, ist wirklich das Radarsystem. Und hier ist eine spezielle Mission, die sehr, sehr lange Wellenlängen verwendet, um wirklich in den Wald einzudringen und da halt auch sehr, sehr viele Bodenpunkte zu bekommen.
Wir kennen allerdings Methoden für eine regelmäßige Überwachung der Biomasse.
Dazu muss ich sagen, Höhe messen gibt es mehrere Möglichkeiten mit unserer Technik. Was wir verwenden hier ist die Interferometrie, aber wir haben auch eine andere Technik, die nennt man Tomographie. Mit der Interferometrie misst man im Grunde genommen eine Höhe, aber man hat zwei Messungen mit einem leichten Einfallswinkelversatz. Das heißt, ich gucke ein bisschen unterschiedlich auf das gleiche Gebiet und habe dadurch die Möglichkeit, dreidimensional zu schauen. Das ist so ein bisschen wie auch unser Augensystem funktioniert. Wir haben zwei Augen, wir haben eine Distanz zwischen den Augen und das ermöglicht uns, dass wir dreidimensional unsere Welt halt entdecken können. Und wir haben zwei Aufnahmen von zwei unterschiedlichen Blickwinkeln und können damit dreidimensional halt die Topografie sehen, also man kann Topografie messen und damit halt auch die Höhen messen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das zu erweitern, nicht nur mit zwei Augen zu schauen, sondern sagen wir mal mit vier Augen, mit sechs, acht oder zehn. Und das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir das mit unserem Radarsystem machen. Wir nehmen 10 Aufnahmen vom gleichen Gebiet auf und integrieren im Grunde genommen dann alle Signale, um dann halt eine Höhenauflösung zu bekommen. Das heißt, ich bekomme jetzt nicht nur einen Höhenwert, sondern was ich bekomme, ist in der Tiefe, also in der Z-Achse, alle Höhen, die die Reflexion an diesem Blätterdach ausmachen. Das heißt, ich kann dann nicht nur die integrative Höhe, also den Durchschnitt von der Höhe messen, sondern ich habe einen Schnitt durch den Wald und kann dort in verschiedenen Höhen mein Signal messen. Das ist im Grunde so ein Schnitt durch den Wald, den wir bekommen. Und damit können wir ein bisschen mehr über die Struktur des Waldes sagen, zum Beispiel auch Veränderungen innerhalb des Waldes, weil eine Veränderung muss ja nicht immer an der Tophöhe liegen, sondern ist ja meistens in der Struktur, in der Veränderung des Aufbau eines Waldes vielleicht. Und das kann man dann mit der Tomographie sehr gut dann auch messen.
Moment mal, Interferometrie, das kennen wir doch. Alberto Moreira, der schon öfter in unserem Podcast zu Gast war, ist Institutsdirektor des Instituts für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme des DLR und einer der Pioniere der Radarinterferometrie.
Wir haben in den 90er Jahren ein Flugzeugsystem entwickelt, in dem wir die sogenannte Interferometrie, Radarinterferometrie demonstriert haben. Das war die erste Demonstration in Europa und das funktioniert so, dass man zwei Antennen hat, ähnlich wie Stereoverfahren, mit dem Unterschied, dass der Abstand relativ klein ist. Man muss sich vorstellen, dass ein Flugzeug fliegt auf 6 Kilometer Höhe und wir brauchen nur 2 Meter Abstand, mehr nicht. Aus dem All, das sind 600 Kilometer und dann braucht man nur 500 Meter, 300 Meter, das reicht schon aus, um diese Topografie, diese Höheninformation der Erde in Metergenauigkeit zu erreichen, sogar besser als 1 Meter. Und die Interferometrie ist eigentlich die genaueste Messverfahren, was wir kennen. Das basiert so, dass man diese Radarwellen empfängt auf jeder Antenne und dann findet eine Überlagerung. Würden die beiden Bilder identisch sein, dann ist diese Überlagerung der Wellen dann quasi homogen, da sieht man keine Veränderungen, findet eine Verschiebung zwischen den Bildern und da muss man sich die vorstellen, dass mit der Topografie und dadurch, dass die beiden Antennen in Kick versetzt sind, dann sind diese Bilder nicht genau korregistriert zueinander, die überlagern sich nicht perfekt und da entsteht ein Wellenmuster. Man kann sich vorstellen, man wirft zwei Steine auf einen See, auf einen glatten See und dann entstehen diese Wellen und wenn diese Wellen sich überkreuzen, das ist der gleiche Effekt, was wir haben mit der Interferometrie. Das ist genau die Interferometrie, ist eine Überlagerung von zwei Wellen. Nur das sind nicht die Wellen wie auf dem See, das sind die Radarwellen, die sich überlagern. Und das ist extrem genau, also mehr aus zwei größeren Ordnungen genauer als ein Stereoverfahren. Und das ist das Prinzip von diesem Radarinterferometrie, das wir in den 90er Jahren demonstriert haben und dann später ab 2010 mit den Satelliten Tenelix in All zum ersten Mal auch zum Einsatz gebracht haben.
Ziel ist es, global und über ein ganzes Jahr Daten erheben zu können, um Veränderungen zu erkennen. Auf lokaler Ebene braucht es aber noch viel hochfrequentere Messungen.
Wir können allerdings lokal, das heißt vielleicht auf Länderebene, das öfters machen, das heißt auch saisonale Unterschiede uns anschauen. Natürlich haben wir auch in unseren Bereichen Wald und der ist sehr, sehr stark natürlich auch angegriffen durch die starken Trockenperioden, die wir haben. Speziell jetzt in Deutschland, die Austrocknung der Böden und die Anfälligkeit durch Borkenkäfer ist wahnsinnig hoch derzeit. Und deshalb dort bräuchte man nicht nur so eine Jahresbilanz, sondern eigentlich so eine jahreszeitliche Bilanz, also jahreszeitlich zu sehen, wie verändert sich etwas. Wir haben sehr viele Bäume, die ihr Blätterdach verlieren, also sehr viele Laubbäume. Wir haben natürlich auch viele Nadelbäume, die so bleiben, wie sie sind. Aber gerade dieses, man nennt es im Englischen leaf off, leaf on, also mit Beblätterung und ohne Beblätterung, das sind ganz, ganz unterschiedliche Situationen, um halt dann auch die Biomasse zu messen und auch so ein bisschen den jahreszeitlichen Verlauf zu sehen. Ab wann fängt es eigentlich an, dass wir sehen, dass so ein Wald zum Beispiel auch erkrankt durch Borkenkäfer oder wann fängt ein Wald an, wirklich abzusterben, einfach durch die Trocknung des Bodens oder auch durch die starken Winde, die wir ja öfters haben, Orkanböen, wo die Bäume dann einfach umfallen. Das ist nicht so stark jetzt im tropischen Regenwald der Fall, diese jahreszeitlichen Bilanzen, weil die jahreszeitlichen Veränderungen geringer sind. Es gibt stärkere Regenperioden, weniger Regenperioden, aber die Feuchtigkeit, die dort herrscht, ist eigentlich relativ konstant, derzeit noch. Aber das kann natürlich durch den Klimawandel sich ändern und deshalb ist es wichtig, das zu beobachten.
Wie häufig sollte denn im Idealfall gemessen werden?
Es wäre super, wenn diese neue Mission halt viel öfters auch über dieser Landoberfläche dann Aufnahmen machen könnte. Also die Idee wäre, hier im wöchentlichen Rhythmus Aufnahmen machen zu können, um die dann zu skalieren, im monatlichen Rhythmus einfach Informationen zu haben. Was passiert dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie wir das heute in diesem Jahr schon sehen, unser Februar ist besonders stark charakterisiert dadurch, dass wir sehr, sehr hohe Temperaturen haben und wenig Niederschlag. Und das würde eine starke Auswirkung bereits jetzt auch auf unsere Wälder haben im jahreszeitlichen Verlauf. Und das sollte man erkennen können, schon frühzeitig. Was passiert eigentlich in dem Wandel im Klima und in unserem Wetterverhältnis zu dem, welchen Einfluss hat das dann auf unsere Wälder? Und dazu benötigen wir wirklich regelmäßige und schnelle Aufnahmen. Die gibt es leider mit der Biomasse Mission noch nicht. Das wird für uns so eher der erste Demonstrator sein, dass wir unsere Algorithmen erproben können auf Satelliten. Aber wir hoffen, dass wir eine neue Mission bekommen, die im ähnlichen Wellenlängenbereich ist, kann auch ein bisschen kürzer sein, aber die, sage ich mal, regelmäßig wöchentlich globale Aufnahmen machen können.
Für solch eine engmaschige Datenerhebung würde ein Projekt wie TandemL helfen, über das wir in diesem Podcast schon gesprochen haben. Alberto Moreira.
Wir haben jetzt einen Vorschlag für einen sehr innovative Mission, eine Radarmission auf den Weg gebracht. Das ist auch eine Tandem, dieses Mal ein Tandem L. Das sind zwei Satelliten in L-Band, die in der Lage sind, die gesamte Erde zweimal pro Woche global aufzunehmen. Und das auch interferometrisch, also wie Ethernet. Wir verwenden alle zusätzlich zu der Interferometrie zwei neue Techniken, Abbildungstechniken. Einmal die Polarimetrie. Die Radarwellen lassen sich wunderbar polarisieren, das heißt, wir sehen die Radarwelle nur vertikal polarisiert. Da, wenn man sich eine Sinusform sich vorstellt, eine Sinuswelle, dann kann man das nur in der vertikal oszillieren lassen oder nur horizontal. So lassen sich die Radarwellen in der Antenne zeugen. Und das bringt uns zusätzliche Informationen über die Rauigkeit, auch über die Geometrie des Objekts. Und dann verwenden wir noch dazu die sehr innovative Technik der Tomographie. Radartomographie ist, man kann sich vorstellen, ähnlich wie in der Medizin, wo wir dann einen Schnitt vom Organen sehen mit der Tomographie. Und mit den Radarwellen lässt sich was Ähnliches machen, nur hier das Fokus sind die Wälder und auch die Eisflächen. Wir lassen diesen Abstand zwischen den Satelliten vom Überflug zum Überflug variieren. Die vergrößert sich und dann verkleinert. Und so machen wir nach 5, 6 Überflügen eine tomografische Aufnahme. Und diese Aufnahme gibt uns ein Profil vom Wald, nicht nur die sehr genaue Höhe, wo wir mit Annahmen nur abschätzen können, wir können sehr genau die Höhe, aber ein Profil, also wir sehen im Inneren des Waldes und dadurch können wir sehen, ob der Wald über Zeit sich regeneriert oder degradiert. Aus dem Profil von dem Wald und die Höhe können wir auch eine sehr genaue Abschätzung der Biomasse viel, viel genauer, als was man mit NNX oder anderen Verfahren in der Lage ist. Und so eine große Lücke in diesen Kohlenstoffkreislauf schließen. Das ist nämlich wie, welche Wälder nehmen diese 30% des menschengemachten CO2 aus der Atmosphäre. Und das ist so heute eine wichtige Frage, auch vor allem, wenn man betrachtet, dass das Klima wird wärmer und wärmer, wie werden die Wälder dann in Zukunft diese 30% aufnehmen? Also werden die mehr aufnehmen oder weniger? Und das hat einen wichtigen Einfluss zu der neutralen Klimabilanz, die wir in Deutschland 2045 erreichen wollen, in Europa 2050. Und ohne genau diese Beitrag des Waldes zu kennen, dann ist es für uns schwierig zu wissen, ob wir das erreicht haben, ob wir dann viel mehr Energie benötigen, um diese Transformation zu erreichen. Stellen wir vor, dass die Wälder durch die Erwärmung dann anfangen, Kohlenstoff in die Atmosphäre einzubringen, dann wird der Klimawandel oder der Energiewandel eine viel größere Herausforderung sein. Und mit NNL wollen wir hier eine sehr aktive Rolle einnehmen, dass wir schauen, diese Veränderung nicht nur in Deutschland oder Europa, aber auf globaler Basis und so Informationen zu liefern für politische Entscheidungen. Welche Wälder sollen dann anders gestaltet werden, um dann die Energiewende etwas einfacher zu gestalten?
Ich freue mich übrigens ganz persönlich, dass ich trotz der sträflichen Vernachlässigung von Bio im Abitur heute solche spannenden Themen behandeln darf. Und ich denke, wir haben auch in dieser Folge mal wieder alle etwas gelernt.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.